Superintelligenz ist ja auch immer so ein Buzzword, das dann kommt.
Mir stellen sich da immer so ein bisschen die Haare auf. Ich spreche da immer von dem KI-Aluhut. Ich halte das für total unwahrscheinlich. Auch schade, weil genau das eben Menschen Angst macht.
Die künstliche Intelligenz ist nur so schlau wie die Datensätze.
Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips, die Großes leisten.
Willkommen zurück beim Mighty Micro. Thema heute: künstliche Intelligenz oder auch KI. Die ist inzwischen allgegenwärtig und entwickelt sich ständig weiter. Also allerhöchste Zeit, dass wir hier mal bei Mighty Micro genau über dieses Thema sprechen und eine ganze Folge der KI widmen und dabei natürlich auch aufklären, was Halbleiter damit zu tun haben. Ich freue mich heute, dass Katrin Cecile Ziegler bei Mighty Micro da ist. Und Katrin ist Digital Economist, Dozentin für Digitalmanagement und digitale Ethik und ist Journalistin und Botschafterin der European Digital Society. Also ganz schön viel. Hi Katrin, ganz schön viel los bei dir. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was du da so alles machst?
Ja, also eigentlich erklären es die Begriffe schon mal ganz gut. Ich meine, dass ich Dozentin bin, ist eben Studiengang zu digitaler Ethik. Das mache ich an zwei verschiedenen Hochschulen. Aber grundsätzlich vom Background bin ich Volkswirtin, aber eben auf digitale Themen, unter anderem auch Neuroökonomie, Neurotechnologie spezialisiert. Und als Journalistin halte ich zum einen Vorträge zu digitalen Themen, aber moderiere auch Veranstaltungen in dem Bereich. Und grundsätzlich setze ich mich noch stark ein für digitale Menschenrechte und auch ein inklusives digitales Ökosystem, an dem die ganze Gesellschaft teilhaben kann. Und deswegen bin ich Botschafterin bei der European Digital Society.
Natürlich gibt es auch einen Bosch-Experten in jeder Folge. Heute ist es Marco van de Locht. Er ist bei der Bosch SensorTech und beschäftigt sich da mit allen möglichen Anwendungen rund um die bekannten MEMS-Sensoren und seit einiger Zeit auch mit dem Thema Edge AI. Hi Marco, warst du eigentlich selbst Testuser bei deinen Edge AI-Sensoren?
Hallo Manuela. Ja, klar. Also ich habe die Entwicklung mit betreut und war natürlich auch engagierter Tester bei den Use Cases etc.
Das heißt, du bist fleißig mit dem Fitnessarmband durch die Gegend gelaufen und hast dir selbst trainierte KI quasi genutzt.
Ja, ich bin jetzt nicht der Superathlet, aber Übungen und Verifikation des Sensors und auch seine KI-Eigenschaften habe ich natürlich gelernt.
Und ich würde fast auch mit dem Thema Edge AI einsteigen, weil das wirklich was ist, was mich die letzten Wochen viel beschäftigt hat. Also einfach auch dieses Thema, wie packe ich ganz viel Intelligenz auf einen kleinen Chip? Und damit du jetzt nicht alles erklären musst, Marco, habe ich unseren Reporter Axel Primavesi losgeschickt, denn der kann dann erklären, was genau Edge AI ist und was sich dahinter verbirgt.
Mighty Micro Power Up.
Da, wo künstliche Intelligenz im Einsatz ist, ist häufig auch die Cloud nicht weit. Denn meist müssen große Datenmengen verarbeitet werden, die nicht lokal gespeichert werden können. Bei Edge AI, frei übersetzt der künstlichen Intelligenz am Rand, ist das anders. Hier lernt und arbeitet das System ganz für sich allein, ohne Verbindung zur Außenwelt. Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand. Erstens, Edge AI spart Energie. Zweitens, Edge AI funktioniert offline. Drittens, Edge AI schützt die Privatsphäre. Dazu später mehr. Viel wichtiger ist ja noch die Frage, wo überall Edge AI zum Einsatz kommen kann. Ein Beispiel: Wearables, also zum Beispiel Fitness-Tracker oder Smartwatches. Dafür hat Bosch jetzt eine Weltneuheit präsentiert. Ein Sensor, der selbst lernt. Genauer, das Modell BHI-260AP. So kann man sein persönliches Fitnesstraining noch weiter individualisieren und interaktiver gestalten. Denn der Sensor kann Übungen, die auf häufig wiederholten Bewegungsabläufen basieren, erkennen und speichern. Und dabei kann Edge AI seine Vorteile voll ausspielen. Thema Energieverbrauch. Weil kein Datenaustausch nötig ist, wird Energie gespart. Gerade bei so kleinen Geräten wie Wearables ist das ein extrem wichtiger Faktor, denn es gibt keinen Platz für einen großen Akku. Gleichzeitig soll das Teil möglichst lange mit einer Ladung auskommen. Und hier ist jeder kleine Beitrag hilfreich. Thema Datenverbrauch. Trainieren draußen in der Natur, genau da, wo die Netzabdeckung mau ist? Kein Problem. Das Datenvolumen wird schon von den sozialen Netzwerken, Musikstreaming und Co. arg strapaziert? Egal. Edge AI funktioniert auch offline, ganz ohne Zugang zum Netz. Dadurch spielt auch die Gefahr der Latenz bei der Datenübermittlung keine Rolle mehr. Thema Sicherheit. Bei Edge AI werden Daten nur lokal verarbeitet und gespeichert. Damit haben die Nutzer mehr Kontrolle. Und gleichzeitig sind die Daten vor dem Zugriff von außen gut geschützt. Die Experten hier bei Bosch arbeiten jetzt schon daran, Edge AI auch in anderen Sensoren zum Einsatz zu bringen. Wir dürfen also gespannt sein, was als nächstes kommt.
Wir haben uns ja letzte Staffel auch schon mal mit dem Thema Wearables beschäftigt und ich war lange, lange Zeit kritisch, was Wearables angeht, weil ich einfach auch nicht wollte, dass meine Daten groß übermittelt werden und einfach in einen großen Datenpool reingehen. Was aber ja wiederum helfen würde, eine KI zu trainieren. Wie ist eigentlich eure Haltung? Habt ihr selber zum Beispiel Wearables und wäre das was für euch, so ein selbsttrainierende KI?
Ja, ich unterscheide ja immer so ein bisschen zwischen beruflich und privat. Also ich habe privat keinen Fitness-Tracker und bislang hätte ich mir tatsächlich keinen geholt. Ich hatte irgendwann mal recherchiert, ist aber schon ein Jahr her und habe einfach keinen gefunden, wo die Cloud dort lag, wo ich das wollte, beziehungsweise am besten überhaupt gar keine genutzt wird. Das wäre jetzt natürlich mit so einem Sensor und Edge AI anders. Der Einspieler war super und hat eigentlich auch schon die ganzen Vorteile genannt. Ich bin mir trotzdem bei nicht allem so sicher, was eben auch den Datenschutz angeht. Aber ansonsten Wearables, klar, Handy ist auch Edge AI.
Und du, Marco, ist es jetzt was für dich oder bist du selber so ein Wearables-Fan und trackst deine Schritte und solche Sachen?
Ich track meine Schritte. Ich habe Smartphone, Wearable in diesem Bereich. Zu Testzwecken natürlich auch unseren Sensor mit der Edge AI-Funktionalität, den BAI 260 AP. Insbesondere spannend bei dieser Lösung finde ich eben, dass die Anwendungen, die man zu Hause vorzieht oder auch im Gym oder dergleichen, eben personalisieren kann. Das heißt, jeder Mensch ist ein Stück weit anders, jeder macht Übungen anders, jeder macht Bewegungen anders, klein, groß, dick, dünn etc. pp. Und durch die Edge AI-Technologie wird das eben ermöglicht, ohne die Daten ins Netzwerk übertragen zu müssen.
Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, dass man so einen Sensor jetzt entwickelt?
Eben genau, also bei den Komponenten, die wir entwickeln bei Bosch SensorTech, ist ein sehr, sehr wichtiges KPI, also Key Performance Indicator, ist Power Consumption. Wie schon in dem Trailer angesprochen, ist es für die Wearables, aber auch hier sehr notwendig, stromsparende Solutions zu integrieren. Und sobald ich eine Datenübertragung etc. pp. Einbinden muss, bin ich halt in dem Konflikt, dass ich dort den Stromspar-KPI Rechenschaft schuldig bin. Und das war ein Punkt, um in diese Thematik weiter vorzugehen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Kunden auf unserer Seite halt die Sensoren verwenden für eine Vielzahl von Applikationen. Ich sag mal jetzt diese Gym- oder Fitness-Tracker-Applikation ist eine, aber es gibt weitaus mehr in den unterschiedlichsten Domänen, sei es jetzt Volleyball oder andere Aktivitäten, Golfspielen etc. pp., wo solche Sensoren auch zum Einsatz kommen können. Und ehrlich gesagt, als Bosch SensorTech können wir nicht in allen diesen Domänen Expertise haben. Also haben wir den Ansatz gewählt, eine grundlegende Technologie in den Sensor zu integrieren, die diese domänenspezifischen Applikationen unterstützen kann.
Wie ist das jetzt speziell bei diesem Fitness-Tracker von euch? Werden überhaupt gar keine Daten weitergegeben? Ist der gar nicht möglich zu verbinden mit Cloud oder iPhone? Oder werden nur Metadaten weitergegeben?
Der Sensor, um diese Funktionalität, also das Aufnehmen personalisierter Workouts, benötigt nicht eine Verbindung zum Backend in der Cloud. Das heißt, in dem Sensor, also das ist ein 50 Kilobyte Algorithmus, der nimmt die Daten, macht einen sogenannten Fingerprint zu den Daten und kann dadurch diese Übungen anhand dieses Fingerprints wieder erkennen. Das heißt, die Notwendigkeit besteht nicht, das in der Cloud oder dergleichen zu transferieren und dort weiter zu verarbeiten oder zu tunen oder dergleichen. Ob der Wearable-Hersteller, also letztendlich die Company, die das Produkt ins Feld bringt, noch einen Backend-Service anbietet, um Sachen mit unterschiedlichen Usern zu sharen, ist dann nicht in unserem Bereich.
Für mich verbinde ich KI immer mit ganz, ganz vielen Daten. Und was ich dann auch gerne noch verstehen würde, Marco, da brauchen wir dich dann auch nochmal, ist, wie kriegt man es hin, dass man mit seinen eigenen Daten dann irgendwie ein Lernen erzeugt? Also wie genau funktioniert das?
Also in dem Sensor sind Algorithmen hinterlegt, die gewisse Filtermechanismen haben. Also es gibt da solche Kalman-Filter, die werden in einer geeigneten Kombination verwendet, um diesen periodischen Ablauf der Gymnastikübungen, was man typischerweise hat, also beispielsweise ein Hampelmann oder Kniebeuge, das heißt, da ist ein gewisser Bewegungsablauf und der wird über diese Filter in einen zweidimensionalen Raum transferiert und dadurch wiedererkennbar.
Wie lange muss ich dann trainieren, damit der Sensor sagen kann, mach andere Übungen oder du hast letzte Woche mehr gemacht? Also reicht da irgendwie eine Woche Training oder wird der immer besser? Wie genau muss ich mir das vorstellen?
Das heißt, er wird besser über die Zeit. Wenn ich jetzt eine neue Übung, beispielsweise eine Kniebeuge, erlernen möchte, die im Sensor noch nicht enthalten ist, dann muss ich diese Übung ungefähr 3 bis 4 Mal wiederholen, dann hat er sie erlernt. Also kleiner 30 Sekunden und ich habe eine neue Übung im Sensor hinterlegt.
Da wäre jetzt auch mal meine Frage an Katrin. Glaubst du, das wäre eine Chance, wenn man jetzt sagt, man baut ein Wearable, das wirklich nur mit der KI auf dem Sensor lernt, dass man damit auch Skeptiker mehr in Richtung Wearables bringt?
Definitiv, aber ich glaube, dann muss dieses Wearable auch noch Bosch selbst herstellen, weil doch alle anderen Anbieter diese Wearables natürlich ein Interesse daran haben, zumindest die Metadaten zu bekommen. Und das ist in gewisser Art und Weise auf jeden Fall schon mal ein erster Schutz. Ich finde, das kann man auch immer so ganz gut am Beispiel vom Babyphone erklären, das auch mit Bild arbeitet und dass dort eben nur die Metadaten übermittelt werden, Baby ist wach oder Baby schläft und eben nicht die Fotoaufnahmen des Babys, ja, wenn das jetzt mit dem Bildsensor zum Beispiel auch arbeitet. Aber grundsätzlich bin ich da trotzdem nach wie vor sehr skeptisch. Also ich finde, wir gehen halt gerade auch bei Fitness-Trackern, die jetzt im Wellness-Bereich auch liegen, doch an sensible Daten ran, wo man sich auch fragen muss, brauche ich das wirklich? Also muss ich wirklich wissen, ob ich jetzt 10.000 Schritte gegangen bin oder 960 oder weiß ich nicht eigentlich auch so, dass ich mich viel zu wenig bewege? Aber Marco hat ja schon gesagt, es gibt ja auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, wo man das sehr sinnvoll einsetzen kann. Ja, ob das jetzt zum Beispiel in der Altenpflege ist oder jetzt auch im Bereich Sicherheit, ja, wenn man irgendwie so einen Smart Helm hat für irgendwelche Rennfahrer oder sonstiges. Also ja, doch, ich denke, dass das auf jeden Fall, in jedem Fall hilfreich ist, Edge AI.
Es gab immer wieder mal spektakuläre Schaukämpfe Mensch und Maschine, wer ist schlauer, wer ist besser, wer macht Dinge schneller. Und da ging es auch teilweise um die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz. Und ich würde jetzt fast loslegen mit der ersten Frage und eure menschliche Intelligenz testen, wenn ihr dabei seid.
Okay, wir stellen uns.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Let's try.
Mighty Micro, das Quiz. Hier misst sich eine Expertin oder ein Experte von Bosch mit einem Influencer aus der Tech-Branche. Alle Fragen drehen sich um Themen aus der Halbleiterwelt. Die Antworten geben beide Gäste ohne Zeitdruck. Kein First Come, First Serve. Wer richtig antwortet, bekommt den Punkt. Wenn beide richtig liegen, bekommen beide je einen Punkt. Bei Gleichstand entscheidet am Ende die Stichfrage. Die oder der Gewinner nimmt den Mighty Micro-Pokal von Bosch mit nach Hause. Viel Erfolg euch beiden!
Apropos Skeptiker. Es ist natürlich immer wieder das Thema, wenn man skeptisch hinterfragt, auch gerade bei Kunden, Chats und Ähnlichem, ist das jetzt ein Mensch oder ist das jetzt eine Maschine, die da steht und meine Fragen beantwortet? Da kommt immer wieder der bekannte Herr Turing ins Spiel. In welchem Jahr formulierte Alan Turing die Idee für den sogenannten Turing-Test? Was würdet ihr schätzen? In welchem Jahr war das so Pi mal Daumen? Marco, hast du eine Idee?
Also ich würde sagen, um die 50er Jahre, also 1952.
Ich glaube, es gibt tatsächlich zwei Jahre. Also es kursiert einmal 1950 und einmal 1952. Ich habe schon beides gelesen.
Okay, 1952. Und Katrin war ja auch in der Richtung. Das heißt, der Punkt geht laut meinen Aufzeichnungen an Katrin, denn 1950 ist die Zahl, die bei mir auch damals im Studium kam. Die habe ich jetzt mal als Basis genommen. Und von daher, knappes Rennen. Am liebsten würde ich euch fast beiden einen Punkt geben. Machen wir doch einfach mal. Ihr kriegt beide einen Punkt, weil es einfach wirklich zwei verschiedene Zahlen gibt, die da kursieren. Von daher, herzlichen Glückwunsch an euch beide für den ersten Punkt.
Dankeschön.
Danke.
Die Alltagsfrage schlechthin ist, wird die künstliche Intelligenz mal den Alltag übernehmen? Was kann KI irgendwann mal? 2017 hat der Computer im Poker jemanden geschlagen und 1996 war Garry Kasparov mit dem Schach. Katrin, du hast ja auch immer wieder Vorträge gehalten, in der es auch darum ging, so die Chancen von künstlicher Intelligenz und Anwendungsfeldern, aber auch den Risiken. Glaubst du, es wird jetzt erstmal im ersten Schritt positive Anwendung geben oder ist es gerade eher, dass die Vorsicht und die Angst davor berechtigt ist?
Ja, es kommt immer darauf an, von was für einer Angst wir auch sprechen. Also ich glaube, dass die Chancen enorm sind und auch keine, auf die wir in irgendeiner Form verzichten können, sei das jetzt im Hinblick auf ökologische Probleme, aber auch auf medizinische Lösungen, die wir mit KI eben ermöglichen können. Aber trotz allem werden da parallel auch Missbrauchsszenarien entwickelt und dem müssen wir uns stellen und das ist die Realität. Das ist aber nicht nur bezogen auf KI, das ist bezogen auf fast alle technologischen Fortschritte, die wir uns irgendwie erarbeitet haben und da müssen wir lernen, mit umzugehen und da einfach auch mit einer gewissen Voraussicht die entsprechenden Weichen dafür stellen. Also so eine grundsätzliche Angst vor künstlicher Intelligenz, ja, kann ich nicht so unreflektiert dann zustimmen. Da ist dann schon die Frage, was genau ist deine Angst? Also ist es die Angst, dass du deinen Arbeitsplatz verlierst? Da stimme ich dem Marco zum Beispiel zu. Ich denke, KI ist ein super Assistenzsystem und jeder, der für sich auf die Stirn geschrieben hat, lebenslanges Lernen, der braucht auch nicht wirklich davor Angst zu haben.
Also wir haben da auch tatsächlich ein Beispiel, das ich letztes Jahr mal sehen durfte. Wir haben bei uns in der Fertigung, in der Halbleiterfertigung auch eine Sichtprüfung. Und da wird geprüft, wie die Chips, ob die alle funktionieren, ob alles gut aussieht. Und früher war das wirklich ein sehr präziser Job, wo Menschen stundenlang da saßen und mit einer Lupe jeden einzelnen Wafer, also diese Halbleiterscheibe, angeguckt haben. Und mittlerweile wird das von einem Computer gemacht. Aber das Know-how der Menschen, die das früher gemacht haben, die sind immer noch da und die helfen dann den Entwicklern und Entwicklerinnen dabei, die Algorithmen zu optimieren, damit die eben diese Besonderheiten und diese Fehler lernen. Also man hat das Wissen der Menschen und supportet die und gleichzeitig, weil das auch wirklich ein sehr anstrengender Job ist eigentlich, ne? Man muss überlegen, man guckt da stundenlang hunderte, tausende kleine Chips auf so einem Wafer an und gleichzeitig macht man dadurch das Leben leichter und bietet dann Möglichkeiten, dass man eben was anderes fokussiert oder auch sein Wissen einbringt. Also das war so ein Fall, den fand ich echt ganz spannend, wo es halt den Alltag im Job auch angenehm macht.
Ja, ich glaube, dass es schon auch so sein wird, dass wir trotzdem auch Wissen verlieren, weil es sind nicht mehr so viele Menschen, die sich dieses Wissen aneignen. Das heißt, das Wissen wird mehr zu so einer Insellösung bei einigen wenigen Menschen werden und einiges kann auch verloren gehen. Und natürlich bringt das auch eine gewisse Abhängigkeit von der Technologie wieder mit sich. Also insofern ist das vielleicht auch so ein bisschen die Schattenseite der Assistenzsysteme.
Ja, ich frage mich auch immer bei dem Thema so Superintelligenz, ist ja auch immer so ein Buzzword, das dann kommt, dass die KI super schlau wird und alles lösen kann. Aber jetzt auch in der Vorbereitung für den Podcast habe ich mir jetzt ganz viele Talks angehört und da kam ja natürlich immer wieder das Thema, die KI braucht die Daten. Also sprich, je besser das Training-Setting ist, umso besser wird die KI, aber sie kann halt auch nur das, was im Training-Setting vorgegeben wird oder über die Algorithmen vorgegeben wird. Das heißt, eigentlich sollte es ja keine Superintelligenz in der Form geben, oder Katrin?
Keiner kann das so richtig vorhersagen. Ich glaube nicht, dass diese Superintelligenz kommt und es gibt bislang auch keine wissenschaftlichen Hinweise darauf. Und diejenigen, die das vermarkten, sind meistens diejenigen, die selber dann irgendein AI-Unternehmen haben und das natürlich auch als ein Marketinginstrument benutzen. Mir stellen sich da immer so ein bisschen die Haare auf. Ich spreche da immer von dem KI-Aluhut. Ich halte das für total unwahrscheinlich und auch schade, weil genau das eben Menschen Angst macht, ja, sowas. Aber ja, es gibt bislang keinen Grund zur Annahme. Marco, siehst du das anders?
Nee, Katrin, sehe ich genauso. Also ich glaube auch, also die künstliche Intelligenz ist nur so schlau wie die Datensätze. Also es gibt ja noch keine Richtungen, die aufzeigen, dass eine künstliche Intelligenz ähnlich oder vergleichbar zu Menschen agiert mit Emotionen etc. Alles, was dazugehört, wie auch immer man den Begriff Intelligenz genau definiert. Von daher denke ich auch, für mich sind das eher Hilfsmittel, Werkzeuge etc. pp., die das Leben bereichern können. Science-Fiction-Szenarien, die da dargestellt werden, die KI übernimmt die Entscheidungen und Macht in Anführungsstrichen, das sehe ich auch nicht. Also
es ist ja auch was man nicht widerlegen kann. Ja, das ist ja auch so das Witzige daran. Es gibt ja auch diese Weltuntergangsszenarien von irgendwelchen Sekten. Das ist so ein bisschen vergleichbar damit, weil das auch so Verschwörungstheorien sind. Und es hatte 1965 schon der erste KI-Pionier, das war Herbert Simon, der hat schon prophezeit, dass die superintelligente KI kommt und hat dafür das Jahr 1985 angesetzt. Ja, also ist nichts passiert und seitdem wird das auch immer wieder rausgeschoben. Aber das Witzige ist, dass sich ja trotzdem Wissenschaftler hypothetisch damit beschäftigen, okay, wir wissen nicht, ob die Superintelligenz kommt, aber wenn sie kommt, wäre sie dann noch kontrollierbar. Also das sind tatsächlich Forschungsprojekte und nicht nur jetzt in den USA, sondern auch bei uns in Deutschland. Und das ist, da merkt man schon, wie tief diese Angst sitzt.
Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend.
Ich finde auch tatsächlich diese ganzen Diskussionen darum so faszinierend, weil man sie auf allen Ebenen hört. Also einerseits im der breiten Öffentlichkeit, die jetzt vielleicht so ein bisschen KI als Buzzwords wahrnimmt und andererseits aber auch wirklich so in der ganzen Tech-Szene teilweise ja auch. Da gibt es ja auch heiße Diskussionen, wie weit wird KI gehen, was kann man alles noch beibringen. Und wenn ich mir allein anschaue, so die Diskussion auch, welche Programmiersprachen musst du können, was musst du verstehen und wie schaffst du es als Mensch auch, dahinter dann zu sehen, was da jetzt gerade passiert, weil KI ist überall gerade, ne? Also das ist total interessant, einfach diese Lebenswelt, die es immer mehr einnimmt, im Positiven, aber auch so im Hintergrund, ne?
Definitiv. Klar, und dann gibt's ja immer wieder diese tollen Videos mit irgendwelchen Robotern, die sich schon super bewegen können oder jetzt auch mit GPT-3, dieser super neue, schlaue Chatbot von OpenAI und so. Das dringt dann natürlich auch zu allen denen durch, die eigentlich ansonsten mit dem Thema KI nichts zu tun haben, ja. Und da sind gerade solche Podcasts wie von dir gut, die dann auch ein bisschen aufklären.
Ja, danke schön. Also tatsächlich ist es bei uns ja auch immer wichtig, ein bisschen zu erklären. Wir erklären es ja immer an Basis der Halbleiter und versuchen da ein bisschen dann auch den Hintergrund zu geben, was ist da alles drin, wo stecken Halbleiter drin, wo steckt zum Beispiel jetzt auch in dem Fall jetzt KI drin. Da schließt sich auch passend die Frage an, die ich jetzt noch an dich habe, Marco. Und zwar, in Folge 8 hatten wir Andrea Urban zu Gast und da hat sie eben auch schon erzählt, wie die Entwicklung des Bosch-Prozesses eigentlich für den Automotive-Bereich war, um eben den Airbag zu entwickeln und massentauglich zu machen in den 90ern und wie es jetzt aber mittlerweile eigentlich dazu da ist, dass es sowas wie Smartphones möglich gemacht hat oder auch Hearables und alles, was jetzt da ist, weil einfach diese MEMS-Sensoren besonders klein werden konnten durch das Ding. Wer das übrigens anhören will und nochmal wissen will, was der Bosch-Prozess ist, gerne in die Shownotes klicken, da packe ich euch die Folge rein. Und jetzt zu meiner Frage zurück zu dir, Marco. Ist es eigentlich mittlerweile immer noch so, dass solche Ideen wie jetzt Edge AI aus dem Automotive-Bereich kommen oder inspiriert ihr eher mit euren Ideen den Automotive-Bereich?
Ich würde sagen, diese Edge-AI-Technologie kommt jetzt aus dem Konsumerbereich. Also wie du schon erzählt hast, die Sensorik ist vom Auto in den Konsumerbereich gewechselt um das Jahr, glaube ich, 2005 rum etc., wo es zum ersten Mal dann in Smartphones angewendet wurde, um Portrait, Landscape, View zu haben, also dass das der Bildschirm flippt, wenn ich das Handy drehe. Das waren die ersten Einsätze. Aber jetzt durch die enormen Anforderungen bezüglich der Power Consumption, Memory Sizes, oder allgemein der MEMS-Sizes in den Devices. Also man muss sich vorstellen, in so einem Hearable, da ist nicht furchtbar viel Platz, um solche Funktionalitäten unterzubringen. Also viel weniger Platz als im Automotive-Bereich vielleicht im Auto vorhanden ist, kommen diese Art der Innovation derzeit vornehmlich aus dem Consumer-Bereich und halten dann vielleicht wieder Einzug im Automotive-Bereich.
Aber könnte man jetzt zum Beispiel den Edge AI auch einsetzen, um im Auto rauszufinden, wenn jetzt ich immer fahre, höre ich am liebsten die und die Musik, deswegen macht es den Radiosender automatisch an und wenn man dann feststellt, keine Ahnung, mein Mann fährt, dass es dann irgendwie andere Szenarien merkt oder sowas, könnte man das da auch anwenden?
Genau, das ist vielleicht nicht genau mit dieser Edge-AI-Technologie, die wir jetzt für die Gym-Übungen und dergleichen und Home-Workouts verwenden, aber wir sind dabei, diese Plattform dahingehend auszuweiten, dass sie weitere Use-Cases unterstützen kann, die dann auch eben im Automobilbereich angewendet werden können mit dem Szenario, was du gerade gesagt hast, oder in der Kaffeemaschine, ich komme zur Kaffeemaschine und die Kaffeemaschine weiß wirklich, dass ich es bin. Ja? Und wenn ich dann da auf den Knopf drücke, weiß sie auch, wie viel Kaffee, wie viel Milch ich gerne hätte etc. pp. Also dass diese AI dazu verwendet wird, diese personalisierten Use Cases zu unterstützen. Und das ist dann unabhängig von dem Bereich, wo ich es anwende, ob im Auto, zu Hause.
Habt ihr da schon irgendwelche konkreten Anwendungen im Blick, wo ihr jetzt Edge AI weiter ausweiten wollt, außerhalb von dem Wearables-Bereich? Also wo geht's dahin?
Der nächste Step ist eben derzeit das im Hearable-Bereich anzuwenden, aber es gibt auch Kontakte in unterschiedliche Industrien hinein, um eben beispielhafte Use Cases, die ich gerade genannt habe, zu ermöglichen und eben zu personalisieren.
Ich würde fast sagen, wir gehen mal, weil du jetzt gerade auch schon den Haushalt angesprochen hast, in die zweite Quizfrage. Denn die zweite Quizfrage dreht sich um Möbel. So, welches Möbelstück hat der Designer Philippe Stark in Zusammenarbeit mit einer KI entworfen? War es A, ein Stuhl, B, ein Tisch oder C, ein Bett?
Ui. Die KI hat das Design entwickelt, oder wie?
Ja.
Mhm. Okay, kann alles drei theoretisch möglich sein.
Ja, denke ich auch.
Ich würde auch raten. Ich sag mal Stuhl. Ist am spannendsten. Und ist wahrscheinlich am schwierigsten eigentlich auch für eine KI zu erkennen.
Okay, und Marco, was glaubst du, ist es Stuhl, Tisch oder Bett?
Ich würde aufs Bett tippen. Mit dem Hintergrund, dass ich weiß, dass es sehr viele Sleep-Monitoring-Anwendungen gibt. Das heißt, dort könnte ich mir vorstellen, dass es eine gewisse Datenbasis gibt, die man einer KI zur Verfügung gestellt hat und die dann mit einer gewissen Intelligenz vielleicht daraus in Anführungsstrichen das perfekte Bett designt hat, wo diese Sleep-Monitoring-Values halt besonders gut waren.
Also ich muss sagen, dieser Lösungshergang gefällt mir sehr gut, Marco. Also Schlafen ist so wichtig und ich schlafe sehr gerne. Von daher hätte ich dir auch echt gerne den Punkt gegeben, aber der geht jetzt an Katrin, denn der Stuhl ist korrekt. Philippe Stark wollte die perfekte Form finden und hat deswegen zusammen mit einem Team aus Entwicklerinnen und Entwicklern den Stuhl designt. Das war letztes Jahr sogar.
Und wie sieht er aus?
Wir sehen ihn jetzt tatsächlich.
Was kam raus?
Er hat vier Beine. Die zwei Beine sind hinten an der Lehne festgemacht und sieht deswegen etwas anders aus und hat natürlich eine kleine Armstütze, aber nicht zu sehr. Es ist sehr geschwungen und eine sehr organische Form, um es in architektonisch korrekter Sprache zu äußern. Also die Beine sind tatsächlich anders, als man denkt.
Ja, Kann natürlich auch sein, dass 90% nur Marketing-Effekt ist, dass man sagen kann, hey, mein Stuhl, der wurde von KI designt. Ja,
ja. Ja, man muss sich auch abheben im Designermöbelmarkt.
Ja, ne? Denke auch.
Aber grundsätzlich ist es ja so, dass KI kreativ sein kann. Ja, das wurde ja auch ganz viel diskutiert noch vor ein paar Jahren und mittlerweile gibt es eigentlich kaum jemand, der dem noch oder die dem noch widerspricht, weil KI einfach ganz neue Muster herstellen kann oder miteinander vernetzen, worauf wir vielleicht gar nicht gekommen wären. Insofern gut nachvollziehbar, dass der Designer sich KI bedient.
Ja, eine Frage dazu ist, ist da jetzt ergonomisch eine KI veranlasst worden, diesen Stuhl so zu designen, wie er geworden ist? Oder was waren die Inputgrößen? Weiß man das?
Also er wollte Oton ein optimales Sitzerlebnis schaffen. Und ob er da jetzt tatsächlich ergonomische Faktoren hatte oder wirklich das Design der Hintergrund war, das kann ich dir jetzt leider so nicht sagen. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal einen Link zu diesem Stuhl in die Shownotes packen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch ihr gerne nochmal später schauen könnt, wie genau dieses formschöne Element aussieht.
Gerne dann.
Ich würde vorschlagen, weil wir gerade bei Kreativität waren, seid ihr bereit für die dritte entscheidende Frage?
Ja, nein. Sehr gerne.
Nein.
So bereit, wie man bereit sein kann. Ne?
Okay, ich hoffe, ihr lest gerne. Für welches Buch bzw. welche Buchreihe gibt es eine Fanfiction-Ausgabe, die von einer KI geschrieben wurde? Ist es A, 1984 von George Orwell oder B, das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin oder C, die Jahrhundertsaga von Ken Follett? Was würdet ihr sagen? Ist es 1984, das Lied von Eis und Feuer, auch bekannt als Game of Thrones, oder die Jahrhundertsaga von Ken Follett, die mit KI geschrieben wurde? Also die Fanfiction davon.
Wann, in welchem Jahr war das?
Letztes Jahr. Hat jemand eine Fanfiction geschrieben für eine dieser drei Bücher, / Buchreihen mit KI?
C.
Also die Jahrhundertsaga von Ken Follett.
Ja.
Okay. Marco, was sagst du?
Die hätte ich auch getippt, aber...
Ihr könnt beide das Gleiche tippen, das ist kein Problem.
Also ich tippe es deswegen, ich meine, sicherlich war es vorher auch schon möglich mit KI, dass KI was geschrieben hat, aber so den wirklichen Durchbruch, das mit Eloquenz KI selbst schreiben kann, das ist eigentlich erst mit GPT-3 möglich. Und der ist letztes Jahr hat der ja einen großen Durchbruch gehabt. Deswegen sage ich mal sogar, das war auch noch GPT-3.
Und das heißt, ihr loggt beide ein, die Fanfiction, die mit KI geschrieben wurde, ist zu die Jahrhundertsaga von Ken Follett.
Genau.
Katrin, du auch?
Wenn du so oft nachfragst, dann fange ich wieder an zu zweifeln. Aber ich sage trotzdem, ich bleib dabei jetzt, ja.
Ich bin in die Günther Jauch-Moderatorenschule gegangen. Übers Fernsehen. Aber ihr bleibt dabei, sehr schön. Dann muss ich euch leider enttäuschen, denn wo hätte es anders sein sollen als bei Game of Thrones? Seit, ich glaube, 2013 oder 2014 warten Fans darauf, dass er das letzte Buch fertig schreibt. Und für einen Fan, nämlich den Programmierer Zach Thout, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, war das zu lange Wartezeit und er hat einen Algorithmus programmiert, beziehungsweise ein neuronales Netz, das anhand der vorherigen Bücher und der Charaktere und auch Fanfiction die Geschichte weiterentwickelt hat, um rauszufinden, was da passiert und quasi ein alternatives letztes Buch geschrieben hat. Ihr haltet leider keinen Punkt, aber es ist trotzdem total verrückt, dass man da ein ganze große Geschichte drumherum baut und anscheinend soll die auch relativ logisch sein.
Okay, interessant. Okay,
sehr interessant, ja.
Sind wir klüger, Marco.
Aber leider nicht gewusst. Ja.
Die Geschichte von GPT-3 war aber bestimmt besser.
Kannst du ein bisschen was zu GPT-3 dann erzählen?
Ja, GPT-3 hat auch den Turing-Test einwandfrei bestanden und man kann den auch googeln, es gibt YouTube-Videos dazu und es ist wirklich erschreckend, wie eloquent GPT-3 antwortet und tatsächlich auch poetische Gedichte schreiben kann, das ist unfassbar. Also sind auch alle Coder weltweit letztes Jahr komplett ausgerastet. GPT-3 stammt von OpenAI, also auch da steht Elon Musk dahinter. Und ist derzeit der schlauste, intelligenteste Chatbot. Aber man darf sich auch von dem nicht täuschen lassen, weil auch GPT-3 hat erstens ein Bias. Das heißt, hat auch schon diskriminierende und rassistische Sachen von sich gelassen. Und ja, umso länger man sich mit GPT-3 unterhält, umso mehr merkt man irgendwann, dass es doch nur hohles Gerede ist. Ja. Aber es lohnt sich, da mal zu recherchieren.
Da sind wir tatsächlich ja wieder so ein bisschen bei dem Thema, ne? Wo kommen die Daten her? Wie müssen Entwicklerinnen und Entwickler von Algorithmen, von künstlicher Intelligenz gebrieft sein, um herauszufinden, wie sowas dann am Ende funktioniert? Also, dass eben solche Biases nicht da sind, ne? Weil das ist echt ein Thema.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, Marco, ob du es anders siehst. Bias komplett vermeiden lassen sich sowieso nicht, hm?
Nee, das ist ja das Problem. Also typischerweise führt man ja der künstlichen Intelligenz Daten bei, die man irgendwo gesammelt hat über die letzten Jahre. Und wer möchte dann behaupten, dass diese eben nicht gebiased sind? Man kann möglichst viel Wert darauf legen, dass diese Daten, sagen wir mal, fair, validiert etc. sind. Aber hundertprozentig auszuschließen, denke ich, ist es nicht und ist sehr schwierig. Vielleicht ist das auch wieder ein Punkt zu nennen für diese Edge AI. Also wenn ich meine Daten verwende, um diese AI zu trainieren, dann sind sie höchstens gebiased von mir, ja, aber sind nicht gebiased von irgendwelchen historischen Daten, die wohlmöglich eben zu dementsprechend Entscheidungen führen, ne?
Ja, wobei da ja wieder die Frage ist beim Fitness-Tracker, ob da nicht auch ein Interesse daran besteht, sich auch zu vergleichen, weil das ja auch immer so mit Wettbewerb und so auch zu tun hat und auch narzisstische Elemente vielleicht hat, ja. Aber jetzt den Bias, der muss ja nicht nur von den Daten kommen, der kann auch von der Entwicklung herkommen, derjenige, der den Algorithmus eben schreibt. Aber selbst wenn du ein möglichst biasfreies Ergebnis hast, ist immer noch die Frage, was machst du damit dann? Und das kann dann auch wieder ein Bias sein. Ja? Also Clubhouse zum Beispiel könnte jetzt noch vielleicht einen biasfreien Algorithmus haben, aber die Anwendung selbst hat halt wieder ein Bias, weil nur iPhone-User zugelassen werden. Und deswegen muss man irgendwie so dieses Thema Bias immer auch im ganzheitlichen Kontext betrachten und darf denen allein nicht zu viel Relevanz vielleicht beimessen.
Mhm. Bosch hat sich ja selbst einen KI-Kodex auferlegt, um eben sicherzustellen, dass künstliche Intelligenz Technik fürs Leben ist und auch dem Menschen dient. Marco, kannst du vielleicht da ein bisschen Einblick geben? Weil ich denke mal, das betrifft euch ja auch, wenn ihr Edge AI entwickelt, dass ihr da viel mit dem KI-Kodex und mit den Standards von Bosch zu tun habt.
Letztendlich der KI-Kodex umfasst halt gewisse Punkte, die zu berücksichtigen sind bei der Entwicklung dementsprechender Systeme. Das heißt, das System sollte keine menschliche Kontrollinstanz sozusagen sein, sondern Hilfsmittel, Werkzeug. Das Thema Daten spielt auch eine sehr wichtige Rolle, wie von Katrin angesprochen auch, dass die möglichst nicht gebiased sind. Der Mensch sollte Entscheidungsszenarien behalten, also nicht die Maschine entscheidet letztendlich, sondern der Mensch hat die Möglichkeit einzugreifen. Natürlich müssen auch Gesetzgebungen beachtet werden, die in den jeweiligen Staaten, Ländern eben vorhanden sind. Und darüber hinaus Invented for Life, diese Mission muss dort hinterlegt sein.
Ich hatte neulich auch einen Austausch mit meinen Kolleginnen vom BCAI, dem Bosch Center of Artificial Intelligence. Die sitzen nämlich nicht so weit von uns in Reutlingen, sondern die sitzen in Tübingen und in Renningen. Und deswegen hatten wir da auch kürzlich einen Austausch, weil sie gesagt haben, sie sind auch unterwegs im Unternehmen, um anderen auch zu erklären und supporten, um AI weiter voranzubringen und eben auch diesen KI-Kodex zu erläutern und auch, was da alles möglich ist mit KI. Falls ihr euch auch selbst für KI interessiert und ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, am 3. März, also kurz nach Erscheinung dieser Folge, findet die AI-Con von unseren Kolleginnen von der BCAI statt. Da gibt's ganz viele verschiedene Speakerinnen und Speaker und alles rund um das Thema AI und wo die Reise hingeht. Wer Interesse hat, kann gerne in die Shownotes gucken und sich gerne auch noch einloggen dann für den Termin. Aber genug des Werbeblocks. Ich finde tatsächlich, das Thema beschäftigt dich ja auch, Katrin. Ne? Wo geht's hin? Wie sicher ist die KI? Was ist jetzt gerade so das Thema, das dich am meisten umtreibt?
Ja, so ein Thema, mit dem ich mich halt gerne beschäftige, sind schon Gehirn-Computerschnittstellen. aber ich beobachte auch, wie sich in Deutschland Unternehmen positionieren. Ja, also welche Unternehmen entwickeln jetzt zum Beispiel so einen KI-Kodex, wie das Bosch getan hat? Welche machen das vielleicht nicht? Und wie konkret ist dieser KI-Kodex tatsächlich? Also geht es da auch wieder mehr so um Greenwashing oder KI-Washing? Oder sind das wirklich ganz konkrete Anhaltspunkte, die auch wirklich selbstverpflichtend sind? Ja.
Also ich fand übrigens deinen TED-Talk auch sehr spannend, den du auch über genau dieses neuronale Thema gebracht hast. Also den können wir gerne auch nochmal in den Shownotes verlinken. Es werden heute lange Shownotes, aber wir haben viele Infos für euch. Jetzt haben wir 3 Runden gespielt und es war wirklich knapp, eigentlich gefühlt ein Unentschieden. Aber Katrin, du lagst dann doch beim Stuhl näher dran. Daher geht heute der Sieg an dich, aber im Herzen auch wirklich an Marco. Von daher vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir haben über so viel Spannendes geredet, über Ethik, über Entwicklungen, über unsere Sportverhalten bei Wearables oder warum wir sie nicht tragen. Von daher vielen Dank für die Insights. Danke Katrin, dass du dabei warst. Es war echt spannend.
Danke euch. Spaß gemacht.
Und Marco auch, vielen Dank, dass du die Innenperspektive gebracht hast, uns ein bisschen erklärt hast, was Edge AI ist und was da so alles noch möglich ist bei uns mit den ganzen Sensoren. Danke, Marco.
Sehr gerne und vielen Dank.
In der nächsten Folge bei Mighty Micro.
Ich bin auch echt neugierig, Manu. Erzähl mir mal, was ist nächstes Mal in Mighty Micro?
Also in der nächsten Folge geht es darum, mal ein bisschen hinter das Berufsbild des Entwicklers, der Entwicklerin bei Bosch zu blicken und ein bisschen auch einen Abgleich zu machen, was denn tatsächlich in der Realität gebraucht wird, was man alles im Studium lernt. Und damit wir da auch einen guten Vergleich machen können, haben wir einerseits Emma Abel zu Gast. Das ist eine Entwicklerin bei uns im Halbleiterbereich und von der TU Dresden. Tobias Schirmer, der ist Ingenieur und promoviert da derzeit an der Fakultät. Und da wollen wir natürlich gucken, was dann tatsächlich im Studium gelehrt wird und was wir wirklich brauchen, um Halbleiter zu entwickeln und sie intelligent zu machen. Übrigens noch ein kleiner Sneak Peek am Rande. Ich habe gestern mit einer Kollegin gesprochen, Melena. Sie ist die Host von From Know How to Wow, dem Bosch Global Podcast. Und die beiden, Jeff und Melena, sind gerade fleißig am Sporteln, denn die probieren gerade Edge AI on demand aus quasi, also wirklich, ob es funktioniert, wie es funktioniert. Und wer wissen will, wie das alles geklappt hat, schaltet gerne mal ein bei From Know How to Wow in der nächsten Folge.
Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips, die Großes leisten.